Wir hören den Predigtext aus Matthäus 7, die Verse 15 bis 29. Wir erheben uns vor dem Worte Gottes. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, er gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Amen.
Ja, liebe Gemeinde, Original oder Fälschung? Das ist hier die Frage. Was ist schon noch echt? Wir leben, ich habe es gestern gelesen in der NZZ, wir leben nicht mehr in der Postmoderne, sondern im postfaktischen Zeitalter, ist zumindest eine Definition. Eine Definition, die interessanterweise aus sehr linksliberalen und antichristlichen Kreisen heraus definiert wird. Die Kritik an unserer Zeit bedeutet aber, es gibt keine Fakten mehr. Und da stimmt natürlich etwas dran. Es gibt zwar diese Fakten noch, aber welche Bedeutung haben sie noch? Was ist wirklich prüfbar und wer will überhaupt noch etwas geprüft haben? Echt oder nicht? Manch einer kennt vielleicht diese berühmte Werbung, wo gefragt wird, und wer hat es erfunden? Es geht um Hustenbonbons. Und dann versuchen verschiedene Nationen, das für sich zu veranschlagen. Das ist sozusagen dieser Running Gag, also der fortlaufende Witz in dieser Werbung. Und schlussendlich die Erfinder, so heißt es in dieser Werbung, es sind die Schweizer. Und die drängen dann darauf, dass sie als die Originalerfinder und Hersteller dieser Hustenbonbons in der Schlusspointe von jedem Werbespot erscheinen. Ein mildes Witzchen. Aber wir sehen, es ist auf allen Ebenen ein großes Thema. Wir haben die Riesendiskussionen um Urheberrecht. Wir haben massenhaft Fälschungen von allen möglichen Konsumgütern. Und wenn wir über das Internet bestellen, ist es heute kaum noch feststellbar, ist das wirklich echt, nur weil da etwas draufsteht. Gut, das mag uns zum einen oder anderen ärgern, wo wir übers Ohr gehauen werden, wo wir nicht das Original bekommen und trotzdem teures Geld gezahlt haben, das ist aber nicht so dramatisch. Jesus macht dieses Thema auf, Original oder Fälschung, am Ende seiner Bergpredigt. Und das ist bezeichnend. Wenn wir uns anschauen, die Bergpredigt, was ist sie überhaupt? Die Bergpredigt, ich denke, das haben wir alle so ein Stück weit auf dem Schirm, ist keine Anleitung, wie kann man eine bessere Politik hier in dieser Welt machen, wie das oft verkauft wird. Das ist nicht das Thema der Bergpredigt. Das Thema der Bergpredigt ist, wie lebe ich in Gottes Reich? Das ist die Regierungserklärung von Gottes Reich. Jesus erklärt, wenn ihr unter Gottes Herrschaft lebt, Wenn ihr euch Gott hingebt und ihm gehört, was ist dann wichtig für euer Leben? Wo braucht ihr Veränderung? Wo braucht ihr eine neue Perspektive? Wo braucht ihr ein anderes Handeln? Wo braucht ihr eine Neuausrichtung? Wo könnt ihr nicht weitermachen wie bisher? Das ist das Thema der Bergpredigt. Und Jesus geht viele Themen an. Wir finden so eine Art Zusammenfassung schon gleich am Anfang in den Seligpreisungen. Eine ganz klare Ausrichtung, wo er anfängt mit dem Satz, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir wissen, es geht hier nicht um irgendeine äußere Armut, also die, die nichts in der Tasche haben, die sind selig, sondern diejenigen, die sagen, ich habe religiös nichts zu bieten, was vor Gott Bestand hätte. Ich komme mit leeren Händen zu Gott, ich komme mit leeren Taschen zu Gott. Ich bin kein super Religiöser. Ich kann nicht wie meine Zeitgenossen, die Pharisäer oder auch manche andere, vorweisen, was ich äußerlich für ein hübsches Leben führe. Nein, Gott, ich gebe zu, ich bin der Gauner, ich bin der Sünder, ich bin derjenige, der tot ist in Sünden, wie dein Wort es auch ganz klar bezeugt. Und ich versuche gar nicht zu zeigen, wie ich doch ein bisschen besser bin als die anderen, weil ich bestimmte Rituale umsetze, weil ich bestimmte Kleidung trage, weil ich bestimmte Speisevorschriften einhalte oder. Das macht mich nicht gut genug und deshalb komme ich mit leeren Händen. Das ist der Einstieg in die Bergpredigt. Jesus sagt, glückselig sind die, die das klar zugeben können. Sagen, ich habe nichts zu bieten, Gott, bitte hilf mir. Ich kann nichts vorweisen vor dir. Und dann erklärt er ganz viele Dinge. Er erklärt seine Position, seine Rolle, dass er nicht das Gesetz auflöst. Das ist Johannes 5, Vers 17. Und er macht dann im weiteren Zusammenhang deutlich, er verschärft im Prinzip das Gesetz nochmal weiter. Er macht deutlich, euer äußeres Einhalten von Gesetzen, dass du sagst, ich habe dir die Ehe nicht gebrochen, ich bin nicht mit einer anderen Frau mitgegangen oder habe sie mit nach Haus genommen. Und er macht deutlich, das fängt schon viel, viel früher an. Bei deinem Willen, bei deinem Denken. Da ist schon der Ehebruch. Aber er sagt, ich löse das Gesetz nicht auf. Ich mache es euch noch deutlicher und ich erfülle es. Er macht deutlich, wie wir mit unserem Nächsten umgehen sollen. Wie gesagt, nicht als einen Vorschlag, wie man eine bessere Gesellschaft bauen kann, sondern wie als Christen wir umgehen sollen, auch mit unseren Feinden. Etwas, was wir innerlich natürlich ablehnen. Gut, Feinden nicht an den Kragen zu gehen, das ist doch Selbstdisziplin. Okay, ich gehe ihm nicht an die Gurgel, ich beschimpfe ihn auch nicht. Ich versuche ihn auch nicht böse anzugucken. Okay, das ist Selbstdisziplin noch. Aber Jesus fordert etwas, wo er deutlich macht, das kannst du auch letztlich nicht aus dir selber. Da reicht deine Selbstdisziplin allein nicht für aus. Die dich hassen, die dir wirklich Schlechtes wollen, zu lieben. Für sie ehrlich zu beten. Nicht im Sinne von, Herr, du siehst, was das für ein schrecklicher Mensch ist, mach was. Sondern in wirklicher Liebe. Also er macht klar, du brauchst wirklich echte Veränderung, um in diesem Reich zu leben. Es kann nicht bleiben, wie es ist. Und er macht im großen Zusammenhang immer deutlich, vergiss die Religion. Vergiss die Religion. Er macht deutlich, als es dann geht in Kapitel 6, um die Almosen, um das Beten, um das Fasten. Wenn du dich an Menschen orientierst, wenn du etwas machst, damit irgendjemand es toll findet, und es ist egal, ob du das schön überschreibst mit, ich will ja ein tolles Zeugnis sein. Wenn du Menschen beeindrucken willst, wenn das deine Zielrichtung ist, dein erster Blick, dann hast du von Gott dafür nichts zu erwarten. Weil du hast deinen Lohn schon gekriegt. Du wolltest Anerkennung von Menschen haben. Und wenn du das so gemacht hast, wie die Menschen das erwarten, dann hast du Anerkennung von Menschen gekriegt, aber mehr gibt es auch nicht. Dafür gibt es nicht Anerkennung von Gott. Und er spricht dann vom Sorgen und wie Gott uns versorgt in allem. Dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen sollen. Gerade die Dinge, die uns umtreiben, wo wir nicht zur Ruhe kommen. Wo wir sagen, wie soll das nur werden? Dass wir es wirklich an Gott abgehen sollen. Auch etwas Unnatürliches. Etwas Geistliches. Und er sagt uns auch, dass wir vorsichtig sein sollen, damit wir nicht richten. Er macht deutlich, ja, ihr sollt prüfen, ihr sollt bewerten, darum geht es auch gleich. Aber bewerte nicht die Motivation deines Gegenübers. Richte ihn nicht, sei vorsichtig damit. Und guck erstmal auf dich selber. Und dann sagt er in Kapitel 7, Vers 12, also kurz bevor der Abschnitt anfängt, den wir uns jetzt genau anschauen werden, sagt er, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Und dann fordert er noch einmal auf und sagt, kommt zu Gott, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Jetzt könnte man denken, jetzt ist die Bergpredigt zu Ende. Jetzt könnte Jesus doch einen Punkt hier setzen. Er hat nochmal zusammengefasst, wie lebe ich gottgefällig, diese goldene Regel. Und hat nochmal gesagt, kommt zu Gott. Bemüht euch darum, dass ihr durch diese enge Pforte hineinkommt, dass ihr zu Gott kommt. Jetzt könnte man sagen, Punkt, Ende der Bergpredigt. Aber Jesus macht noch ein zusammenhängendes Thema auf. Original oder Fälschung? Was ist hier schon echt? Und das setzt er zum Schluss. Und wir können uns sicher sein, das ist kein Zufall. Jesus hat nicht so aus dem Stegreif mehr überlegt, wann er welches Thema rannimmt. Er ist unser Herr und er ist ganz Gott. Und er hat alles durchdacht, was er sagt, warum er es sagt und sicher auch, wann er es sagt. Wir haben bei uns in unserer Jungschar in Bielefeld ein Prinzip, wir machen verschiedene Aktionen mit den Jungs, wir sind im Wald und machen was selber und so weiter, aber zum Schluss kommt die Bibelarbeit. Weil was zum Schluss kommt, das bleibt hoffentlich am besten hängen. Das, was ich als letztes gemacht habe, das habe ich hoffentlich noch am besten im Kopf. Und es ist spannend, dass Jesus dieses Thema Original oder Fälschung hier zum Schluss setzt. Und dann geht es in drei Schritten an. Erstens, und das sind auch unsere Punkte für die Predigt heute, falsche Propheten. Dann zweitens, falsche Wundertäter. Und drittens, echter Glaube. Und Jesus geht hier einen Weg, der uns hilfreich ist. Denn was fällt uns, wenn wir Warnungen hören, wenn wir Korrektur hören, wenn es darum geht, etwas zu prüfen, dass sich auch etwas ändern muss? Wie hören wir dann menschlich eingeschränkt immer am besten? Ja, für die anderen. Final sollen wir auf uns schauen. Was ist bei uns im Reinen? Wo sind bei uns andererseits die Baustellen? Wo sind bei uns die Stellen, wo wir dringend Gottes Wirken brauchen? Aber auch die eigene Erkenntnis, da muss was passieren. Es ist einfacher, wenn wir erstmal für die anderen schauen. Aber so einfach ist es nicht. Es ist nicht einfach ein psychologischer Winkelzug. So geht Jesus nicht vor. Es ist eine ganz konkrete Warnung. Und das ist unser erster Textabschnitt, die Verse 15 bis 20. Nachdem ihr gesagt habt, geht ein durch die enge Pforte. Jetzt sagt er, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das sind manchmal auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Er warnt ganz konkret, wortwörtlich, vor den falschen Propheten. Wir müssen erst einmal kurz klären, noch einmal, was ist ein Prophet? So eine Definition ist ganz wichtig, weil es gibt durchaus unterschiedliches Verständnis dessen, was denn ein Prophet ist. Wir wollen klären, was meint die Bibel und was meint auch unser Herr mit Prophet. Das griechische Wort, von dem auch unser Begriff Prophet abgeleitet ist, bedeutet so viel wie Verkünder oder Sprecher. Verkünder oder Sprecher. Jemand, der etwas verkündet, der spricht aber mit dem Akzent im Auftrag von jemand. Also ein beauftragter Sprecher, so könnte man das griechische Wort übersetzen. Im Hebräischen gibt es drei verschiedene, die aber eine ziemlich gleiche Bedeutung haben. Das eine bedeutet auch Verkünder oder Sprecher oder Berufener. Im Hebräischen ist mehr der Akzent darauf, jemand, der berufen ist, und zwar wozu? Um in einem Auftrag zu reden. Ein Begriff, der selten benutzt wird im Neuen Testament, heißt Seher oder Schauer. Also jemand, der einen besonderen Einblick in etwas bekommt, der etwas sehen kann, was andere nicht sehen. Klassische Stelle für 1. Samuel 9,9, nur mal so für die Akten, können Sie mal in Ruhe nochmal sich anschauen. Oder ganz klassisch der Begriff, ein Mann Gottes. Auch so werden manchmal Propheten genannt. Also, ein Prophet ist jemand, der nicht zwangsläufig die Zukunft voraussagt. Das ist ja oft eine Assoziation, die wir da haben. Ein Prophet ist jemand, der in Gottes Auftrag zu den Menschen spricht. Denn Gottes Auftrag die Menschen ruft. Und der neue Offenbarung, also eine Botschaft Gottes, eine Weisung, ein Zukunftsblick, das auch von Gott mitteilt. Das ist ein Prophet. Und wir sehen, wenn wir uns die Geschichte der wahren Propheten im Alten Testament anschauen, was wir jetzt in ganz großer Flughöhe noch machen, aufgrund unserer eingeschränkten Zeit, sehen wir, wie war die Stellung der Propheten? Die hatten zum einen eine große, große Verantwortung. Denn Gott kommt in ihr Leben und beauftragt sie. Und dieser Auftrag, den sie haben, der war in den allermeisten Fällen nicht besonders hochgesellschaftlich anerkannt. Warum? Weil sie eben nicht einfach Freudenbotschaften gebracht haben, sondern weil sie zu Gott gerufen haben, weil sie schlimme Zustände unter Gottes Volk klar ausgesprochen haben, weil sie Gottes Blick auf die Lage klar ausgesprochen haben. Deshalb waren Propheten oft sehr schlecht angesehen, waren Propheten oft verfolgt, missachtet, weggejagt, unbeliebt. Das ist eine Prophetensituation. Und schauen Sie mal in die vielen prophetischen Bücher des Alten Testaments. Es waren wirklich keine Ohrenschmeichler, die da meist kamen, was die Menschen betrifft. Sie waren immer verbunden mit großem Gotteslob. Ja, aber auch viel Gerichtsbotschaft. Und ganz oft die Botschaft, kommt zurück zu Gott. Hört auf mit diesem Götzendienst. Hört auf, halbe Sache zu machen, wie zum Beispiel Maleachi. Ihr sagt, ihr bringt Gott die B-Ware, eure Ausschussware, bringt ihr als Opfer und ihr sollt das beste Gott bringen. Ihr macht hier einen Heuchelgottesdienst. Oder Amos, der Ähnliches zu kritisieren hat. Wo Gott durch Amos sagt, euer Gottesdienst, ich darf das einmal so runterbrechen, der stinkt mir. Hört auf damit. Euer Heuchelgottesdienst, brecht den ab. Also, das war normalerweise nicht die Botschaft, wo irgendwelche Massen jubelten, wo akut Freude auftrat, die trat dann eher auf bei den letzten Gottgetreuen, noch, die es noch gab. Gott schickt jemand, der Klartext redet in seinem Namen und Gott offenbart sich weiter. Das ist immer ein Grund zur Freude. Aber wir sehen hier oft auch einen Grund zur Trauer, zum Erschrecken und die natürliche Reaktion des Menschen, Abwehr. Gott will mir in mein Leben reden. Ich habe so ein schönes religiöses Leben, ich habe so ein schönes humanes Leben, ich habe so ein schönes, was weiß ich für ein Leben. Und Gott redet mir da hinein. Die natürliche Reaktion ist Abwehr. Für viele war es Erschrecken. Also, das nochmal zum Blick. Und die Propheten standen sozusagen mitten im Geschehen. Gott konnte man nicht an den Kragen springen, wortwörtlich, den Propheten schon. Und das ist auch oft genug geschehen. Und sie hatten diese große Verantwortung, nicht ihre Botschaft zu bringen. Nicht ihre Botschaft, sondern Gottes Botschaft. Sie hatten nicht den Auftrag, ihre Geschichte zu erzählen, sondern das, was Gott ihnen eingibt. Eine Heroldsaufgabe. Und zugleich sind sie mittendrin in all diesen Stürmen eines Prophetenamtes. Die falschen Propheten wiederum, auch da finden wir so manche Beispiele, die falschen Propheten waren eher die, die bejubelt wurden. Und so viel schon mal voraus, das ist auch heute genauso. Weil die falschen Propheten meist Botschaft bringen, die bei Menschen gut ankommen. Weil sie menschenorientiert sind. Weil sie erfolgsorientiert sind. Weil sie vielleicht auch Jubel- oder geldorientiert sind. Und sie haben große Macht, wenn sie für echte Propheten gehalten werden. Und darum sehen wir auch diese dringende Warnung, bevor wir uns jetzt auch diese einzelnen Aspekte gleich mal anschauen, die Jesus uns hier aufzeigt. Diese Warnung, Propheten sagen, ich spreche in Gottes Auftrag. Was ich sage, das sagt eigentlich Gott. Und wenn wir darauf hereinfallen, wenn Menschen darauf hereinfallen, es ist eine große Gefahr, auf schlimme Irrwege zu geraten. Es sind Leitungspersonen letztlich, weil sie sagen, das will Gott. Okay, ich will Gott gehorchen und ich mache das, was diese Person sagt. Und wenn sie nicht in Gottes Auftrag spricht, ist das ein Riesendilemma, ist das ein ernsthaftes Problem. Also, die falschen Propheten haben Macht. Was sagt uns Jesus hier über die falschen Propheten? Die kommen in Schafskleidern zu uns, inwendig sind sie aber reißende Wölfe. Das heißt, sie wirken, als wenn sie zur Herde gehören. Es geht hier nicht nur um Lammfromm in diesem Bild. Also, als wenn sie ganz, ganz harmlos wären. Wir sehen, die echten Propheten waren auch nicht gerade harmlos. Sie sehen aus, als wenn sie zur Herde gehören. Die sehen aus wie Christen. Also nicht nur optisch. Wie sieht optisch schon ein Christ aus? Das wäre ein neues Thema. Nein, sie wirken wie Christen auf manche. Deshalb muss gewarnt werden, wenn man gleich erkennt, okay, die haben mit dem christlichen Glauben überhaupt gar nichts zu tun, wären die nicht die große Gefahr. Aber sie kommen rüber auf so manchen, als wären sie echt. Als wäre es ein Bruder. Hallo Bruder, du bist ein Prophet. Ob wir das heute überhaupt noch sagen können, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber tatsächlich sind sie kein Teil der Herde. Sie sind keine Schafe, wir können sagen, sie sind keine Gläubigen. Sie sind keine Christen. Eindeutig nicht. Sie sind inwendig, sagt uns der Text, reißende Wölfe. Tatsächlich sind sie Feinde der Herde. Sie sind Feinde der Gemeinde. Sie sind Feinde Jesu. Sie sind Feinde Gottes. Und das ist besonders gefährlich, diese Mischung. Also, es ist nicht offensichtlich, es ist nicht Fasching und wir wissen, es ist ein großer Kostümball. Nein, sie verkleiden sich und schleichen sich ein, so wie wir es im Judasbrief auch lesen. Manche haben sich eingeschlichen. Worein? In die Gemeinden, die sich Brüder nennen, aber keine Brüder sind, sondern ihr Lehrer. Und deshalb warnt er uns, auch wenn ihr auf den ersten Blick oder auf den ersten Eindruck meint, sie sind Teil der Herde, sie sind es nicht, im Gegenteil, sie sind Wölfe. Wölfe sind die Tiere, die die Schafe fressen, die die Herde durcheinander bringen, die schlimmen Schaden anrichten. Und das Thema der falschen Propheten ist ein oft angegangenes Thema von Jesus und von den Aposteln. Mit Blick auf die Zukunft warnt uns Jesus in der Ölbergrede gleich zweifach, Vers 11 und Vers 24. Er sagt zuerst, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Also nicht, es könnte sein und vielleicht haben die Erfolg. Die kommen, und es sind nicht wenige, es sind viele, die sagen, sie wären Propheten, die handeln, als wären sie Propheten, es aber nicht sind. Und die haben bei vielen Erfolg damit. Die kommen an. Dem wird geglaubt, dem wird vertraut. Und Vers 24, kann man sich gut merken, Matthäus 24, 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Also sie kommen und sie tun wirklich Beeindruckendes. Das, was Jesus hier beschreibt, das ist nicht so ein paar Taschenspielertricks, wie man das auch immer wieder mal erlebt. wo eine große Heilungsshow abgezogen wird und tatsächlich stellt man fest, dass es alles manipuliert schon vorher. Oder es ist alles nur psychische Beeinflussung, ein bisschen Motivationsgeschrei und dann geht man 3 Schritte und hinterher braucht man wieder die Krücken. Das ist das nicht. Er sagt, im Finale der Weltgeschichte und der Heilsgeschichte werden viele falsche Propheten und falsche Christus auftreten und die machen echte Zeichen und Wunder. Echte Zeichen und Wunder. Und das wird viele beeindrucken. Und deshalb werden viele darauf vertrauen. Original oder Fälschung? Echte Propheten, falsche Propheten? Das ist wichtig. Petrus sagt uns in seinem zweiten Brief, zweiten Kapitel, es gab auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Und da schlägt er eine Brücke. Es gab unter dem Volk falsche Propheten und unter euch Christen, sind falsche Lehrer und werden falsche Lehrer sein, die heimlich verderbliche Sekten, Sonderlehren einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Sie wird ein schlimmes Ende mit ihnen nehmen. Aber die machen das heimlich. Die kommen hinein und verderben von innen. Und auch wieder, man denkt, die sind echt. Sonst würde man die nicht reinlassen. Im ersten Johannesbrief, wir kennen das, Gelebte glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Warum? Wieder das gleiche Thema. Denn da sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, wo das Thema von falschen Propheten, falschen Prophetien ein riesengroßes ist. Durch unsere Mobilität und unsere Kommunikation. Nein, ein falscher Prophet kann heute sitzen, wo er will. Jemand, der sagt, ich rede in Gottes Namen und habe neue Offenbarungen, der kann überall sitzen und über die technischen Kanäle die ganze Welt erreichen. Und es wäre wahrscheinlich vor 100 Jahren schwer vorstellbar gewesen, dass eine Person, eine Frau, die sagt, ich habe neue Spezialoffenbarungen von Gott und ich schreibe das in ein Andachtbüchlein hinein, dass das weltweit Verbreitung findet und ein Kassenschlager wird, sogar in vielen bibeltreuen Kreisen. Ein Dienst in dicken Anführungszeichen auf Dienst, wie ihn Sarah Young tut, die eben solches tut, die durch automatisches Schreiben, also eine Okkulttechnik, sagt, sie kriegt Spezialoffenbarung von Jesus und es wird überall verbreitet. Nicht nur übers Internet, über viele große Verlage. Und überall, wie gesagt, in vielen bibeltreuen Gemeinden, wo ich diese Frage stelle, Mensch, wer kennt denn Sarah Young? Gehen dann ganz viele Hände nach oben. Dann sage ich, Mensch, wer hat denn Bücher von Sarah Young? Da bleiben dann fast die gleichen Hände oben. Das ist erschreckend, weil man setzt ja Vertrauen darauf. Sie sagt letztlich, sie ist eine Prophetin, obwohl sie es so nicht ausspricht. Aber ihrem Dienst nach ist sie eine Prophetin. Und sie ist eindeutig eine falsche Prophetin. Und Gott hat dafür einen sehr deutlichen Maßstab, was die Propheten betrifft. Wir finden das im 5. Buch Mose, wo es darum geht, wie gehe ich mit Propheten und Träumern um? Kapitel 13, wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir zu dir geredet hat und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen. So sollst du in den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr dem Herrn, eurem Gott, wirklich von ganzem Herzen, von ganzer Seele liebt. Und dann im weiteren Zusammenhang wird gesagt, jemand, der so etwas tut, der verdient die Todesstrafe. Altes Testament, müssen wir dazu sagen. Aber es ist Gottes Maßstab. Er sagt, das ist ein todeswürdiges Vergehen, wo jemand sich zu Unrecht in so eine Stellung setzt oder diese Stellung missbraucht. Wir haben heute eine Situation, wo wir einen gewissen Vorteil haben, denn wir wissen, Gott hat seine Offenbarung abgeschlossen. Das sagt er sehr, sehr deutlich. Und im Finale der Bibel macht er uns das noch einmal deutlich. Er sagt in Offenbarung 22, fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und dann sagt er im nächsten Vers nochmal, wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten dieses Buches der Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Also Gott sagt, die Offenbarung hier ist abgeschlossen. Nicht nur das Buch der Offenbarung, sondern die Gesamtoffenbarung Gottes ist abgeschlossen. Mach nicht dahin zu. Nimm nichts davon weg. Das ist das, was Gott uns von sich offenbart. Daran prüfe dein Handeln, prüfe daran Ideen, prüfe daran Reden, Predigten, die Gemeinde im Zusammenhang von dem, was Gott offenbart hat. Wenn heute jemand in die Rolle eines Propheten tritt, sich so verhält, so einen Dienst tut wie ein Prophet, und er selbst sagt, er ist ein Prophet, können wir ganz deutlich sagen, nein. Hier stimmt definitiv was nicht. Kein Vertrauen da hineinsetzen. Aber wir dürfen noch einen Schritt weiter schauen. Jesus spricht dir ganz klar von den Propheten und von den falschen Propheten, ja. Aber wir sollten es auch dringend als ernste Warnung nehmen, wo wir sonst uns leiten lassen von Leuten, die sagen, sie sprechen in Gottes Namen. Jesus sagt nämlich, er kennt sie an den Früchten. Das ist der Rest seiner Aussage hier in unserem Abschnitt aus der Bergpredigt. An den Früchten, also an dem, was herauskommt, erkennt ihr auch, ob die echt sind. Es geht hier nicht darum, ob in dem Lebenswandel nicht irgendwo noch ein Härchen zu finden ist. Es geht hier nicht um einen geistlichen Perfektionismus. Das ist nicht gemeint. Es geht um die klaren, großen Linien. Streben sie nach dem, was Gott will? Oder wollen sie sich selbst bereichern? Sind sie Wölfe? Die fressen die Herde, die machen die Herde kaputt und durcheinander, um sich selbst den Bauch vollzuschlagen. Das ist ja das Bild, was hier da ist. Sie schädigen zu ihrem eigenen Vorteil. Oder sind da gute Früchte dran? Dann erkennt ihr nämlich, was das für ein Baum ist. Das ist ein grundlegendes geistliches Prinzip. Aber vor allem, was Orientierungsfiguren betrifft. Also Prediger, Redner, Referenten, all solche Leute, Hauskreisleiter, Jugendleiter. Sagen die das, was Gott zu sagen hat? Und das können wir heute einmalig gut prüfen. Nichts Neues. Aber vielleicht, dass wir es neu verstehen. Dass wir es besser verstehen. Dass wir auf etwas hingewiesen werden, was uns noch nicht aufgefallen ist. Dass uns ein Zusammenhang erklärt wird. Das ist nicht der klassische Prophetenjob. Aber auch da, schaut auf die Früchte. Was ist die Ausrichtung des Ganzen? Und Jesus sagt hier, also ein guter Baum kann nicht schlechte Frucht bringen. Das heißt nicht, jemand, der zu ihm gehört, kann nie etwas Schlechtes tun. Das wissen wir, das wäre Perfektionismus. Das meint er hiermit auch nicht. Aber jemand, der zu ihm gehört, der in seinem Auftrag auch redet, egal ob vor 2 Leuten oder vor 100 oder vor 1000, das ist nicht entscheidend. Der blickt auf den Herrn und der möchte, dass seine Gemeinde wächst, dass seine Kinder erbaut werden oder ermahnt werden, zugerüstet werden. Das ist die Ausrichtung, nicht er selber. Und Jesus macht nochmal ganz klar, jeder Baum, Vers 19, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Er sagt, wer auf diese selbstsüchtigen Früchte, also das normale menschliche Programm, das sind ja letztlich selbstsüchtige Früchte, das sind Dornen und Distel. Das ist das Bild aus 1. Mose 3, wo aus der schönen Arbeit Ackerei wird. Wir müssen mal ackern. Warum? Weil wir es mit Dornen und Disteln sinnbildlich zu tun kriegen. Also die Plage, die durch die Sünde für uns Männer besonders in die Welt gekommen ist. Dieses Äußerliche. Das ist das Bild. Und er sagt, da wo es schlechte Frucht ist, da wird es abgehauen und ins Feuer geworfen. Das heißt Gericht, das heißt Hölle. Er sagt, die gehören nicht zu mir. Die gehören nicht zu mir. Deshalb Vorsicht, Vorsicht, nicht daran orientieren. Nicht daran orientieren. Und dann bringt er ein weiteres Beispiel, und sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Sie haben das doch alles in seinem Namen gemacht und sie sagen doch, Herr, Herr. Das ist ja nicht Herr Jesus wie Herr Schmidt oder Herr Müller. Herr, das ist eine Zuschreibung, du stehst über mir. Du hast ein Anrecht an mir. Ich habe Ehrfurcht vor dir. Wir sagen, Jesus unser Herr, bedeutet das, wir sind sein. Wir sind sein Besitz. Wir beugen uns vor ihm, vor Ehrfurcht. Das bedeutet Herr. Und da sind welche, die sagen, Herr, Herr, und die kommen nicht in den Himmel. Das sagt Jesus ganz klar, obwohl sie das doch sagen. Und in seinem Namen tun sie Wundertaten. Sagen sie jedenfalls selber. Was heißt in seinem Namen? Sie sind sicher religiös im gewissen Sinne. Ja, sie zeigen diesem Jesus, der beeindruckt, das sehen wir durch die ganzen Evangelien, er beeindruckt die meisten Menschen mit Zeichen und Wundern, die er tut. Wir sehen, wenn es dann um die Inhalte geht, da kommt es dann schnell zur Trennung, da kommen wir gleich nochmal zu. Manchmal ist man noch beeindruckt, aber ganz schnell kommt es zur Trennung, wenn es um die Inhalte geht. Aber wo diese äußeren Zeichen und Wunder sind, da sind Leute begeistert. Und dann gibt es Leute, die nennen Jesus Herr und machen Wundertaten. Sie machen konkret Wundertaten. Sie weissagen, sie treiben Dämonen aus und nochmal Zusammenfassung und viele Wundertaten, vieles weitere. Und berufen sich dabei auf Jesus. Aber was heißt in Jesu Namen? Jesus hat doch gesagt, Johannes 14, das kennen wir doch, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Also, wünscht euch, was ihr wollt, sagt dahinter in Jesu Namen Amen. So könnte man das ja durchaus verstehen. So wird das auch leider oft verstanden. Und er sagt, ein Vers weiter, und wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, und da streicht das nochmal, so werde ich es tun. Johannes 16 sagte, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Und er wiederholt das noch viele, viele Male in seinen letzten Reden. Was heißt in seinem Namen? Das heißt eben nicht, dass wir einfach dazu sagen, in Jesu Namen Amen. Das ist keine magische Floskel. So wie diese Wundertäter nichts mit Jesus zu tun haben. Sie gebrauchen den Ruf dieses Jesus. Sie gebrauchen, dass viele Menschen Interesse an ihm haben und ihm vertrauen. Sie benutzen ihn sozusagen als Reputation. Ja, ich sage, Herr, Herr zu Jesus, in Jesu Namen heile ich dich, in Jesu Namen treibe ich diese Dämonen aus. Ja, sie tun eben das, was spektakulär ist, was bei Jesus doch schon so gut ankam. Aber sie gehören überhaupt nicht zu Jesus. Ich musste mich vor kurzem über eine Auslegung zu diesem Thema doch sehr ärgern, wo es hieß, nein, das sind fleischliche Christen. Nein, das sind überhaupt gar keine Christen. Jesus sagt, ich habe sie niemals gekannt. Das nicht, ihr seid vom Weg abgewichen. Ihr müsst mal wieder ein bisschen orientiert werden. Nein, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt niemals zu mir gehört. Ihr hattet nie eine Beziehung zu diesem Jesus. Aber ihr beruft euch da drauf. Ihr redet viel von diesem Jesus. Und das ist etwas, das dürfte uns in unserer Zeit absolut bekannt vorkommen. Und Jesus sagt, nur weil jemand mit meinem Namen um mich wirft und mit ein paar religiösen Floskeln und ein paar Worte aus der Bibel gebraucht, heißt das nicht, dass er zu mir gehört. Überhaupt nicht. Und wenn jemand äußerlich Spektakuläres tut, heißt das nicht, dass er zu mir gehört. Vorsicht! Es geht hier wieder um Orientierungspersonen. Wir glauben, das ist jemand, der uns Richtung gibt, der zu Jesus doch dazugehört und der ist bevollmächtigt, große Vollmacht und Zeichen und Wunder und guck mal, was er alles tut. Aber er ist geistlich tot.
Das ist kein Zucken, er ist geistlich tot, weil Jesus hat ihn niemals gekannt. Lass uns mal kurz schauen, warum hat Jesus Zeichen und Wunder getan? Und warum durften auch seine Jünger und seine Apostel in gewissen Abschnitten diese Zeichen und Wunder tun? Weil wir mir überlegen, was hat Jesus getan? Er hat Kranke geheilt, er hat Blinde sehend gemacht. Das sind ganz konkrete Wunder. Er hat Menschen, die im Grab lagen, herausgerufen wieder. Das ist faktisch passiert, das waren keine Taschenspielertricks, das war Realität. Und jetzt fragen wir uns, warum macht er das? Denn diese Menschen, auch wenn sie mit ihren Augen wieder sehen können und vorher blind waren, die gehen doch trotzdem ins Verderben. Auch wenn ich aus meinem Grab heraussteige, aus diesem äußeren Grab, ich gehe doch sowieso wieder zurück ins Grab, ein paar Jahre später. Also warum macht Jesus das? Er hat den Menschen ja nur ganz kurzfristig geholfen. Er hat sozusagen nur das Pflaster aufgeklebt, hat die Lebensverlängerung, die Lebensverbesserung eingeleitet. Aber es war ja nicht die Lösung für ihr größtes Problem. Jesus hat diese Zeichen und Wundertaten getan, um zu belegen, wer er ist. Um zu zeigen, dass das, was er an Inhalten sagt, was er an Lehre erklärt, Gottes Autorität hat. Diese Zeichen und Wunder hatten niemals einen Selbstzweck. Denn dadurch wird letztlich keiner gerettet. Dadurch bekommt keiner neues Leben. Und Jesus selbst beklagt, wie manipulierbar die Menschen sind und wie süchtig sie sind nach diesen äußeren Zeichen. Er sagt in Johannes 4, da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Könnt ihr gleich dahinter setzen, was ist das für ein Glaube? Denn ihr wollt immer was sehen, was Aufregendes. Und tatsächlich sehen wir, wo es dann um Inhalte geht, die den Menschen demütigen. In Johannes 6. Da kommt dann die Trennung. Bei Heilung, bei Wundertaten sind alle da und begeistert. Das ist aufregend, das musst du gesehen haben, was dieser Jesus macht, ja? Aber dann Johannes 6, ab Vers 64. Es sind aber etliche unter euch, die nicht glauben, sagt Jesus. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ist ihm von meinem Vater gegeben. Und dann Johannes 6,66, ist ja keine biblische Einteilung, aber es kann man sich wirklich gut merken. Was ist die Folge? Sie sagen, oh, da müssen wir auch mal drüber nachdenken. Oh, da hast du uns, wow, das müssen wir erstmal verdauen. Nein, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Also sein inner Circle, sein innerer Kreis, da ziehen sich Leute zurück wegen Lehre. Also, die falschen Propheten, die falschen Wundertäter. Vorsicht davor. Vorsicht, wo die große Jesus-Show abgeht. Angebliche Jesus-Show. Vorsicht davor, wo wir mit äußeren Dingen angeblich im Glauben gestärkt werden sollen. Vorsicht. Das sagt Jesus hier im Finale seiner Bergpredigt. Aber auch hier setzt er noch keinen Punkt. Und ich finde, das ist wiederum auch sehr erbaulich, dass er hier nicht den Punkt setzt, weil es ja doch durchaus ein schwer verdauliches Thema. Da kommen welche und sagen, ich rede in Gottes Namen. Da kommen welche und sagen, ich handle in Gottes Namen. Und die gehören überhaupt gar nicht zu ihm. Kein bisschen. Denn sie sind selbstsüchtig und sie bauen auf die Religiosität der Menschen, nicht auf Glauben. Aber dann das Finale der Bergpredigt, womit unser Herr dann auch seine Regierungserklärung, wenn wir so nennen wollen, abschließt. Da geht es um den echten Glauben. Und jetzt wird es ganz persönlich. Er sagt, Vorsicht, wem ihr hier folgt, wem ihr hier vertraut, worauf ihr baut an Menschen. Und jetzt der letzte Abschnitt, da geht es darum, was ist echter Glaube? Was ist denn echter Glaube? Ja, falsche Propheten, falsche Wundertäter, das ist klar, aber was ist echter Glaube? Und da sagt der Vers 24, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. Und dann macht er das Bild auf. Das ist wie jemand, der sein Haus gut gebaut hat. Den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Auf stabilen Untergrund. In der Parallelstelle in Lukas führt er es nochmal weiter aus. Der tief gräbt und auf Stein baut, auf Fels baut. Das ist klug, das ist das Bild. Und als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten, an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf Fels gegründet. Das Bild vom Fundamentalisten, da haben wir es. Er sagt, das Haus vom Fundamentalisten, das bleibt stehen. Und das Bild ist, es kommt das Wasser, es kommt die Überschwemmung, es kommt Sturm, wo ein Haus normalerweise zusammenbricht. Aber dein Haus bleibt stehen, lieber Fundamentalist. Sagt er nicht, aber so dürfen wir es wirklich verstehen. Warum? Was ist jetzt der Unterschied zu dem Religiösen? Was ist nun zu dem Falschen der Unterschied? Derjenige, der seine Worte hört und sie tut. Glauben muss Folgen haben. Wir haben eben in der Lesung diese Stelle aus Jakobus gehört, die unter anderem Martin Luther wirklich Kopfschmerzen bereitet hat, Kopfzerbrechen bereitet hat, wie damit umzugehen ist. Wir sehen hier, es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort immer im Zusammenhang betrachten. Nur bei dieser Stelle aus Lukas 2, Vers 14 könnten wir ein völlig falsches Evangelium glauben, unterstützen und verbreiten. Es ist wichtig, den Zusammenhang von Gottes Wort zu lesen. In Römer 3 erfahren wir, wir empfangen die Rettung allein aus Gnade, sodass sich kein Fleisch rühmen kann. Also wir brauchen uns nicht für unsere Werke zu rühmen und sagen, ja, jetzt habe ich mir aber den Glauben erarbeitet. Das ist lupenrein in Gottes Wort. Was Jakobus hier anspricht, ist das Thema, woran erkennst du, ob du echten Glauben hast oder ob du nur religiös bist? Weil wenn ich religiös bin, das ist ein Thema, was immer wieder auch in der Bergpredigt auftaucht. Und überhaupt spielt Jakobus an viele Themen der Bergpredigt an. Sagt er, wenn du dich an Menschen orientierst, nochmal, wenn du fastest, kann das gut sein. Aber wenn du so fastest, dass die anderen es alle sehen, dann lass es mit dem Fasten. Weil du kriegst nur den Lohn der Menschen, wenn überhaupt. Nichts von Gott, weil du menschenorientiert bist in deinem Handeln. Wir sehen, es ist nicht das Problem, fasten oder nicht fasten. Auch da gab es ja gerade wieder spannende Diskussionen in der vorösterlichen Zeit. Sagt, aber wenn, dann soll da nur einer drauf schauen. Auf einen sollst du auch schauen. Und das ist Gott selber. Und es soll dir völlig schnurzpiep egal sein, was die Menschen denken oder nicht denken, wenn du fastest. Sondern das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Wenn du betest, guck nicht, ob du so betest, wie die Menschen es haben wollen. Weil dann brauchst du nicht beten, dann geh zu den Menschen hin und sprich mit ihnen. Und wenn du durch dein Gebet Menschen beeindrucken willst, hast du überhaupt nichts für die Ewigkeit gewonnen. Worte gehört, ah ja, beten ist wichtig, aber du tust sie nicht. Du tust nicht das, was Jesus im Zusammenhang sagt. Das macht den Unterschied. Ja, auch ein echter Christ, der ein echtes Kind Gottes ist, der wirklich errettet ist von Jesus, kann im einen oder anderen Fall in diese Falle tappen natürlich, das ist klar. Ich bin wirklich ein Kind Gottes und ich bin wirklich echt. Und ich möchte das tun, was Jesus sagt. Und trotzdem gerate ich in diesem Punkt auf Glatteis und bete, um eigentlich den Menschen was zu erzählen, die mein lautes Gebet jetzt mithören. Das Gebet kannst du dir schenken. Bete zu dem richtigen Empfänger, sonst brauchst du nicht beten. Genauso mit dem Almosen geben. Wir kennen diesen Vers, einen freudigen Spender hat Gott lieb. Er sagt, aber wenn du es so machst, dass die anderen sehen, welche Farbe der Schein hat, den du da einlegst, oder die Münzen oder die Anzahl der Münzen oder irgendwas anderes, oder dein Blankoscheck, die Gemeinde hat da nichts gegen. Aber was sagt Jesus? Es hat überhaupt keine Bedeutung. Es ist kein Dienst an Gott, es ist kein Opfer für Gott, wenn du es so machst, dass die anderen es sehen. Wenn du irgendwen damit beeindrucken willst. Und das ist der Unterschied zwischen Glaube und Religion. Religion ist letztlich immer menschenorientiert. Da ist Gott ein Mittel, aber nicht das Ziel. Und sagt Jesus mit diesem ermahnenden Wort, diesem Abschlusswort, ganz ermahnend, sagt, prüf dich selbst, das Entscheidende ist, du hörst meine Worte, das haben viele, das haben unglaublich viele schon gehört. Und ich hoffe, es hören noch viel, viel mehr. Aber du tust sie. Also Auch hier sagt er nicht, Hauptsache du hast geistliche Muckis, um sie perfekt zu tun, sondern deine Zielrichtung ist, du willst das tun, was ich sage. Jesus weiß um deine und meine Fehler und Schwächen und Baustellen und da, wo wir dringend noch Veränderung brauchen. Aber es ist uns nicht egal, dass es so ist. Wir streben nach, ja, Herr, ich möchte das tun. Und Herr, du weißt, ich krieg's überhaupt gar nicht hin in diesem Punkt. Hier, da und da scheint das ja schon zu klappen. Da hast du schon viel eingegriffen und mir geholfen und mich verändert. Danke. Aber an diesem Punkt, ich krieg's so schlecht hin. Es ist so jämmerlich, Herr. Da sagt Jesus nicht, naja, dann kannst du nochmal wiederkommen, wenn du mehr geübt hast. Nein, da sagt er, dann frag mich doch um Hilfe. Dann frag mich doch um Hilfe. Ich trage dich dahin durch, ich bringe dich weiter. Ich lasse dich wachsen, ja, streck dich nur aus. Das meint er hier. Aber das ist ein Zeichen von echtem geistlichen Leben. Nochmal, Religion. Die fragt gar nicht nach Gott, sondern die möchte selber ihre Muckis zeigen, wenn ich religiös bin. In der Religion geht es um menschliche Vorstellungen. Gott kann doch nicht so und so sein. Doch Gott ist, wie er sich hier offenbart. Religion fragt nach den Wünschen der Menschen. Sie ist im krassesten Sinne besucherorientiert. Damit ist nicht ein guter Kirchenkaffee gemeint. Herzlich willkommen gleich, wenn wir uns erfrischen. Nein, sondern was wollen die Menschen hören? Wie wollen die Menschen bespaßt und unterhalten werden? Oder. Die Wünsche der Menschen. Das ist ein Religionsclub, der so vorgeht. Nicht echter Glaube. Religion legt ihr Vertrauen in ein Ritual. Auch da, Rituale sind nicht schlecht. Rituale wiederholen bestimmte Dinge, verdeutlichen bestimmte Dinge. Das muss nicht schlecht sein. Aber wenn ich glaube, dass sich geistlich etwas durch ein Ritual verändert, wie wir es auch bei manchem Wunderheiler und Dämonenaustreiber sehen. Du musst das nur so und so machen, wenn du vom Heiligen Geist genug zugerüstet bist und dann sagst du diese und jene Worte und legst noch Öl auf und machst noch dies und das und dann wird Gott handeln. Religion glaubt, wir können Gott zwingen, wir können Gott manipulieren, wir können Gott umstimmen oder. Glaube weiß, nein, ich versuche das auch gar nicht, denn Gott weiß es viel besser. Ich kann Gott bitten und er entscheidet souverän. Aber alle Dinge, die mir geschehen, wenn ich zu ihm gehöre, dienen mir zum Besten. Auch wenn es mir gerade erst noch gar nicht schmeckt. Johannes Flaum hat das ja bei den Bibeltagen so gut gesagt. Wo er sagt, er und seine Frau haben so lange gebetet, sie wussten gar nicht mehr, was sie Gott empfehlen sollten, was er tun soll. Und da hat es Klick gemacht. Moment, wir brauchen Gott gar nicht empfehlen. Wir müssen einfach Gott sagen, bitte, lass deinen Willen geschehen in dieser Sache. Bitte trag uns hindurch, dass wir Kraft und Geduld und alles Nötige haben, um da durchzukommen. Bitte hilf. Aber nicht, tu es so oder tu es so. Das macht er weder durch ein Ritual noch durch eine Gebetstechnik oder irgendwas anderes. Gott ist souverän, das ist der Unterschied. Und es geht nicht um Menschenmeinung. Und das ist auch ganz beruhigend bei Gott. Gott schert sich nicht um die Meinung. Weder um die Zeitgeistmeinung noch um meine persönliche Meinung. Nicht im Sinne von, ich bin ihm egal, aber er orientiert sich nicht daran. Ja, er beugt sich herunter und sagt, hey, wir müssen mal dringend ausmisten bei dir, wir müssen dringend mal aufräumen, was du alles für Meinungen angesammelt hast, mein Lieber. Aber er orientiert sich nicht daran. Und Jesus sagt, dein Lebenshaus hat Bestand. Vertrau nicht auf Menschen, die irgendwas von Jesus erzählen, sondern prüf, was da für Früchte bei rauskommen. Aber vor allem, orientier dich an Gott selbst. Hör die Worte und versuch sie zu tun. Dann hat dein Lebenshaus Bestand. Egal, was passiert. Egal, wie du durchgeschüttelt wirst von außen. Das Lebenshaus hat Bestand. Und er sagt dann zum anderen aber auch, wer meine Worte hört und sie nicht tut, der steht auch in Verantwortung. Aber wenn er dabei bleibt, wenn er in diesem Lebenshaus bleibt, hat er keine Zukunft. Er hat kein Fundament und keine Zukunft. Eine krasse Warnung, aber auch sehr ermutigend. Nochmal, es geht nicht darum, wie anständig du von den Menschen lebst. Das ist nicht der entscheidende Maßstab. Es geht nicht darum, was du anderen nach dem Bart redest, was du für Rituale machst, wie die anderen dich für fromm halten oder nicht fromm, ob du richtigen Klamotten anhast oder was auch immer. Sondern hörst du auf das, was ich sage. Früher hätte man gesagt, Gehorsam ist auch richtig. Ist auch ein guter biblischer Begriff. Wir können aber auch sagen, Nachfolge. Jesus geht voran und wir gehen hinterher. Wir suchen uns nicht die Richtung selber aus, sondern wir gehen hinterher. So könnte man dieses Bild auch aufschlüsseln. Wir gehen in seinen Fußstapfen. Manchmal treten wir daneben, aber er bringt uns wieder zurecht, dass wir hinterhergehen. Wir können auch sagen, Vertrauen. Das bedeutet das Gleiche wie Gehorsam oder Nachfolge. Ich vertraue darauf, dass Jesus es besser weiß und macht als ich selber. Was ist die Reaktion seiner Zuhörer? Hier laufen sie nicht gleich weg. Das sind unsere letzten beiden Verse und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte. Er staunte die Volksmenge über seine Lehre. Warum das denn? Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Ja, die Schriftgelehrten, die immer sagen, ja, Rabbi so und so hat das und das gesagt, Rabbi so und so hat das und das gesagt. Hören Sie sich mal jüdische Auslegungen an. Da erfährt man die Namen von gefühlten 50 Rabbis in einer Auslegung und was sie wann, wie, wo gesagt haben, wie sie das bewerten. Und Jesus macht das eben nicht. Jesus spricht mit Vollmacht, weil er Vollmacht hat. Und er hat die Vollmacht nicht, weil er Wunder getan hat, die hat das nur nochmal unterstrichen, sondern weil er Gottes Sohn ist. Und weil er nur das spricht, was der Vater ihm eingibt, bezeugt er selber im Johannesevangelium ganz deutlich. Und er muss sich nicht auf irgendwelche Menschen berufen, wieder der Unterschied zur Religion. Er muss sich nicht auf Bischof und Rabbi und Tralala berufen. Nein, macht er nicht, braucht er nicht. Er sagt, hört meine Worte und tut sie. Baut nicht auf die Menschen, wie wir es eben auch in der Begrüßung gehört haben, der neuen Geschwister. Baut nicht auf Menschen. Liebt die Menschen, handelt an ihnen, dient an ihnen, aber immer mit Blick auf den Höchsten. Tut ihnen nicht das, was sie als erstes einfordern vielleicht, sondern tut ihnen das, was sie am dringendsten brauchen aus Gottes Perspektive. Und das verwundert die Menschen, das kannten die nicht. Und ich hoffe, dass wir dieses Reden Jesu kennen in Vollmacht. Er sagt, folg mir nach, ganz praktisch, komm hinter mir her. Lass dich nicht irritieren von den ganzen Religiösen. Die bringen dich nicht weiter, die bringen dich sogar ins Verderben. Bau auf Jesus selbst, bau auf seine Worte und tu sie. Streb danach. Sag nicht nur einfach, ich glaube an Gott. Das haben wir in Jakobus eben gehört. Das sagen auch die Dämonen, das sagen auch die Teufel. Es gibt nur einen Gott und er lebt, ja. Sondern sag, ja, ich will deinen Willen tun. Und hilf mir in all meiner Begrenzung. Hilf mir in all meinem Mangel. Und Jesus steht da mit offenen Armen und sagt, ja, ich werde dir helfen. Im richtigen Tempo werde ich dir helfen. Dein Haus ist auf Fels gebaut. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.